die Presse.
Herzlich willkommen, das ist Was wichtig ist, der Nachrichtenpodcast der Presse. Mein Name ist Anna Wallner und heute melden wir uns mit einer extra langen Podcast-Folge vor dem Nationalfeiertag. So haben Sie an diesem langen Wochenende, das eigentlich gar nicht wirklich länger ist als andere, etwas mehr zu hören von uns. Passend zu diesem Tag habe ich mir heute einen Militäranalysten eingeladen, und zwar Franz Stefan Gadi. Ein Mann, den Sie vermutlich aus Interviews im Fernsehen und Radio ganz gut kennen werden. Wir reden jetzt gleich über das mangelnde Interesse Europas und da vor allem des deutschsprachigen Teils Europas, sich mit moderner Kriegs- und Aufrüstungspolitik zu beschäftigen. Über die Entwicklung des Krieges zwischen Russland und der Ukraine und außerdem sagt Franz Stefan Gadi, warum wir immer noch und weiterhin eine ehrlichere politische Debatte über unsere Neutralität führen sollten. Franz Stefan Gadi ist übrigens Jahrgang 1982, er hat sehr lange in den USA gelebt und ist heute mit seiner Familie in Wien stationiert. Sein neues Buch ist soeben erschienen und heißt Rückkehr des Krieges. Einen Link dazu stelle ich Ihnen in die Shownotes dieser Podcast-Ausgabe. Ja, und bei mir ist er jetzt, der Autor des Buches, Franz Stefan Gadi. Hallo.
Hallo Anna, danke für die Einladung.
Das Buch heißt Die Rückkehr des Krieges, kommt heute raus. Und wir haben ja mit dem Krieg Russland und Ukraine und natürlich auch dem Nahen Osten jetzt zwei Kriege, die nicht nur sehr groß und langwierig sind, sondern auch uns in Europa vor allem sehr beschäftigen. Aber meine Gegenfrage wäre jetzt eigentlich zuerst einmal, war der Krieg überhaupt je weg?
Nein, und ich glaube, das ist bis dato noch immer ein großer Trugschluss in Europa oder vor allem im deutschsprachigen Raum. Der Krieg war nie weg, und warum mein Buch auch Die Rückkehr des Krieges heißt, ist vielmehr der Tatsache schuldig, dass ich vor allem will, dass der Krieg quasi in die Köpfe der politischen Klasse, vor allem im deutschsprachigen Raum, zurückkehrt. Das heißt, dass sich Politiker, Wirtschaftstreiber, also Entscheidungsträger in der Politik und in der Wirtschaft wieder mit dem Phänomen Krieg auseinandersetzen müssen, vor allem aber die politische Klasse, ja, weil die These des Buches ist, dass nur wenn man sich wirklich ehrlich und aufrichtig mit dem Phänomen Krieg wieder auseinandersetzt, und das ist natürlich keine angenehme Sache, können wir eine vernünftige Sicherheitspolitik aufbauen. Und eine Sicherheitspolitik teilt sich in zwei Teile. Einerseits eine Außenpolitik, eine solide, eine strategisch gut ausgerichtete, da gehört natürlich auch die Diplomatie dazu, und dann aber gleichzeitig auch eine strategisch ausgelegte Verteidigungspolitik. Und der Grundbaustein einer guten und strategisch ausgelegten Verteidigungspolitik ist die sogenannte konventionelle Abschreckung, das heißt also umgemünzt militärische Stärke. Und das haben wir sehr stark in Europa vernachlässigt. Und das will ich eben mit dem Titel des Buches ausdrücken. Also nicht, dass wir physisch den Krieg erleben müssen, sondern vielmehr, dass der Krieg in die Köpfe zurückkehren muss. Also, dass wir uns damit auseinandersetzen sollen.
Du zitierst häufiger, ist mir schon aufgefallen, einen Spruch, nämlich Si vis pacem, para bellum. Also, wenn du den Frieden willst, bereite den Krieg vor. Und du sagst im Zusammenhang mit diesem Spruch immer, das hat Europa, das hast du jetzt eh auch schon ein bisschen erwähnt in dieser Antwort, in der ersten, Europa vor allem hat diesen Spruch, wenn man so will, in den vergangenen Jahrzehnten vernachlässigt, oder?
Ich würde sogar weitergehen und glaube, dass Europa nie richtig gelernt hat, umzugehen mit diesem Spruch. Also wer den Frieden will, muss sich auf den Krieg vorbereiten, weil natürlich beherbergt diese Aussage eine latente Gefahr. Und das ist, wenn man sich zu sehr auf den Krieg vorbereitet, ohne diese anderen Komponenten, die ich vorher genannt habe, also ohne eben eine solide Außenpolitik, oder wenn man die Verteidigungspolitik, die militärische Stärke von der Außenpolitik abkoppelt oder von der Diplomatie, dann kann es natürlich sein, dass man nicht deeskalierend wirkt, sondern eskalierend wirkt. Also, dass es zum Beispiel eine Rüstungsspirale gibt, einen Rüstungswettlauf, wie er vor dem Ersten Weltkrieg stattgefunden hat, teilweise vor dem Zweiten Weltkrieg, oder ein nukleares Wettrüsten während des Kalten Krieges. Deshalb braucht man eben beide Komponenten hier. Und ich glaube, in Europa haben wir das nie so richtig wirklich kapiert.
Aber ist das, weil du gerade auch den Ersten Weltkrieg erwähnst, woran liegt das, dass wir auch im Gegensatz zu Amerika in Europa nach diesen großen Kriegen, Erster und Zweiter Weltkrieg und dem Kalten Krieg, dann irgendwie diesen Weg eingeschlagen haben, eben eher zu sagen, abrüsten, verhandeln, eher nur, also ich glaube, du nennst es auch irgendwann mal sehr gut so, diese in Europa ist nie die Lösung Krieg
ist oft keine Option. Ja?
Genau.
Und das muss man natürlich sagen, als Bürger, Bürgerin, sage ich, na Gott sei Dank. Ja? Also ich bin ja froh, in so einer Welt zu leben.
Selbstverständlich.
Aber zuerst will ich vielleicht noch wissen, woran liegt das? Also welche Kräfte haben das forciert?
Ich glaube, um das jetzt dazu gespitzt zu sagen, und ich erwähne diesen Ausdruck auch in meinem Buch, im deutschsprachigen Raum herrscht ein gewisser parasitärer Pazifismus, eben, wie ich ihn nenne, parasitär eben, weil er eigentlich sich an vor allem amerikanische Militärmacht anlehnt. Das heißt also, die Amerikaner haben auf der konventionellen Ebene, also auf der Ebene der regulären Kriegsführung, aber auch auf nuklearer Ebene, also dort eben, wo Nuklearwaffen uns quasi schützen, unter Anführungszeichen, indem sie eben potenzielle Gegner abschrecken. Dort darunter, unter diesem Schutzschirm, haben wir uns das in Europa und vor allem im deutschsprachigen Raum gemütlich gemacht. Und da sitzen wir auch auf einem sehr hohen moralischen Ross und sagen, wir sind besser als die anderen, wir müssen nicht über diese Themen nachdenken. Krieg ist für uns passé, wir haben unsere Lektion aus der Geschichte gelernt, aus 2 verlorenen Weltkriegen und ganz schrecklichen Ereignissen, die halt während dieser Zeit eben passiert sind in Europa, aber auch in Übersee. Und daher ächten wir an sich das Nachdenken über Krieg und Kriegsführung. Und ich kann mir vorstellen, dass viele Zuhörer, Zuhörerinnen jetzt in diesem Podcast auch denken, was ich hier sage, hat teilweise vielleicht sogar mit Kriegstreiberei zu tun. Und das ist natürlich ein großer Trugschluss, weil indem er eben eine kluge, ausbalancierte Sicherheitspolitik anwendet, die eben aus diesen 2 Komponenten besteht, ist es so wie eine gute Versicherungspolice eben, die man aufnimmt, eine Unfallversicherung sozusagen, mit dem großen Unterschied aber, dass wenn ich eine gute Abschreckungsstrategie entwickle, die auf konventionelle Stärke basiert, in Kombination mit aktiver Diplomatie, weil ich halte persönlich nie etwas davon, dass man mit einem potenziellen Gegner nicht redet oder dass man dem Gegner oder einem potenziellen Aggressor nicht das Ohr schenkt beziehungsweise ihn nicht zu Wort kommen lässt, also Stichwort diese Moral Entrüstungen, wenn Russen bei uns publizieren dürfen. Ich glaube, das hat sehr wohl einen Grund auch. Ja. Man muss einfach den Gegner verstehen. Sun Tzu, der berühmte chinesische Kriegstheoretiker, hat gesagt, kenne dich selbst und kenne deinen Feind. Dann gewinnst du 1000 Schlachten. Also Empathie. Man muss dem Gegner gegenüber immer eine gewisse Empathie eben lernen, eben aufzunehmen.
Auch wenn man überhaupt nicht seiner Meinung ist und weil man weiß, dass die Argumente, die er bringt, falsch sind.
Und wenn man den Gegner auch abgrundtief hasst und verachtet und ihn eigentlich zerstören will, letztendlich muss man aber trotzdem den Dialog suchen. Aus dem einfachen Grund, weil es uns dadurch erlaubt, eben quasi doch deeskalierend zu wirken, auch in einem militärischen Konflikt. Man muss die Gesprächskanäle offen halten. Und ich glaube, wir haben keine Alternative in einem Zeitalter, wo, wenn es auch um die konventionelle Kriegsführung geht, so bald eine Nuklearmacht involviert ist, ist das Potenzial da, dass es hier eine sogenannte vertikale Eskalation gibt. Das heißt, dass ein Konflikt sehr wohl von der konventionellen Ebene auf die nukleare Ebene eben gehen kann, auch wenn das vielleicht 2-3% sind, was die Chancen eben von so einem Ereignis wirklich darstellt. Aber es ist nichts und deshalb muss man damit umgehen lernen. Aber es ist nicht nur allein die nukleare Komponente. Ich glaube eben, die gesamte Summe zusammen ist, fügt einfach das Bild eben zusammen, dass der Dialog extrem wichtig ist mit dem Gegner, gleichzeitig eben mit den anderen Komponenten.
Jetzt würde ich nur in einer Sache widersprechen. Es mag stimmen, dass Europa die letzten Jahrzehnte das alles irgendwie sozusagen den Krieg lieber draußen lassen wollte. Aber wenn wir jetzt in die Gegenwart schauen und den aktuellen nahen Krieg Russland gegen die Ukraine ansehen und vor allem zum Beispiel Deutschland, da würden ja jetzt viele dir widersprechen und sagen, na, da sehen wir ja gerade, dass Aufrüsten plötzlich wieder Thema ist, dass man wieder mehr Geld hineinsteckt in Streitkräfte und ich weiß nicht was, Verteidigung. Und vor allem dann ja auch dadurch Debatten entstanden sind, die vor allem von der Linken oder von Kandidaten politischer, wie Sarah Wagenknecht, ja auch oft als großes Argument gebracht wurden, na, wo sind wir denn da jetzt, dass wir da jetzt anfangen und so. Wie siehst du denn dann diese Debatte?
Nun, ich glaube, wir können nicht von einem Aufrüsten sprechen, sondern von einem Nachrüsten. Und das ist jetzt nicht nur Wortklauberei, lass mich das bitte vielleicht kurz erklären. Und zwar, in meinem Buch beschreibe ich auch quasi das Dreieck militärischer Stärke. Und das setzt sich aus 3 Komponenten zusammen. Erstens Fähigkeiten, das sind neue Waffensysteme, neue Technologien, Panzer, Kampfflugzeuge, Flugabwehr, Geschütze und so weiter. Ja? Also Waffensysteme, Waffen. Ja? Dann hast du Kapazitäten, das ist die zweite Komponente von diesem Dreieck, Kapazitäten oder die Kapazität, das beinhaltet hauptsächlich, wie groß die Anzahl ist von gewissen Waffensystemen oder wie groß deine Armee ist, wie viele Soldaten, Soldatinnen hast du, ja, das ist die Kapazität eben, ja. Auch die Kapazität im Ernstfall wirklich deine Streitkraft zu mobilisieren und dann also ja eine gewisse Größe zu erreichen, ja, weil wie Stalin schon mal gesagt hat, Quantität hat irgendwann eine eigene Qualität, ja. Und dann die letzte Komponente ist die Bereitschaft oder Einsatzbereitschaft, also wie gut trainiert, wie gut ausgebildet sind deine Soldaten und können die überhaupt die ganzen Waffensysteme bedienen und dieses neue Gerät, ja. Was wir gesehen haben seit 2022 in Europa, ist eigentlich nur ein Fokus auf eine einzelne Komponente und das ist die Fähigkeit. Das heißt, wenn du genau schaust, auch Pressemitteilungen, ob es in Österreich ist oder Deutschland, ging es darum, Fähigkeitslücken unter Anführungszeichen schließen. Ja? Das heißt, wir haben uns sehr stark auf die Anschaffung von neuen Waffensystemen konzentriert, neues Gerät eben, Gerätschaften. Ja? Hier haben wir wirklich Lücken geschlossen. Und ich muss sagen, sowohl in Deutschland, wobei da gibt es größere Defizite, aber vor allem in Österreich muss man sagen, dieser Aufbauplan, den das österreichische Bundesheer präsentiert hat 2032 und auch die Finanzierung, die hoffentlich auch in die nächste Regierung aufgenommen wird, eben, dass das durchfinanziert ist, diese Anschaffungen, ja, das ist wirklich gut und fundiert. Wo wir noch nichts getan haben, weder in Deutschland noch in Österreich noch in allen anderen Streitkräften in Europa, ist um uns wirklich mit der Kapazitätenfrage auseinanderzusetzen oder der Frage eben der Einsatzbereitschaft. Und ich kann dir nur jetzt auf Österreich bezogen ein Beispiel nennen, was zum Beispiel die Bereitschaft und dann die Kapazitätenfrage betrifft. Die beiden gehen manchmal Hand in Hand. Ja, und das ist eben die Frage eben, ob es irgendwann einmal wieder größere Reserveverbände in Österreich geben sollte. Also ob es ein gut funktionierendes Milizsystem, wie es in unserer Verfassung eben drinnen steht, eben geben sollte. Und da bräuchte man zum Beispiel wahrscheinlich wieder die Einführung von verpflichtenden Reserveübungen, so ungemütlich und politisch unpopulär es auch sein möchte. Aber ich kann nur ein Beispiel sagen, wir haben eine Miliz, also eine Reserve von ungefähr 36.000 Mann. 21.000 davon können nur beübt werden. Ja? Also 21.000 davon werden einberufen und können Übungen machen. Alle 2 Jahre ist bei weitem nicht genug. Ja? Das Alter ist auch am Ansteigen, ja, von diesen Reservisten. Und dann 15.000 können nicht beordert werden. Ja?
Warum nicht?
Weil sie haben nicht eine freiwillige Meldung gemacht, dass sie quasi eingezogen werden können, weil das auf Freiwilligkeit passiert. Ja? Jetzt gibt es natürlich Werbekampagnen und alle möglichen Sachen. Faktum ist eben, dass die Miliz quasi sich verkleinert und nicht vergrößert. Ja? Mhm. Also wir haben in der Reserve ein irrsinniges Personalproblem. Wir haben aber auch gleichzeitig in der aktiven Truppe ein großes Personalproblem. Ich komme gerade von einer Militärübung und habe wieder mit Angehörigen von aktiven Bataillonen gesprochen. Wir haben teilweise Einheiten in Österreich, die nur einen Sollstand haben von 70%, 60% oder sogar 50%. Das heißt, die Hälfte der Dienstposten dort sind leer.
Du hast aber auch zur Situation in Deutschland, du warst ja vor 14 Tagen auch im Mittagsjournal Ö1 zu Gast und da hast du gesagt, dass wäre der russische Angriff auf Deutschland passiert, glaube ich, war das Beispiel, wäre Deutschland innerhalb von wenigen Tagen erledigt gewesen, so quasi, weil eben der Zustand der Streitkräfte in Deutschland und auch in England katastrophal ist, weil eben zu wenig Soldaten, zu wenig Munition. Jetzt frage ich dich, wie würde denn ein gutes Aufrüsten aussehen und wie schnell kann man da überhaupt aufholen? Also wie dauert das Jahre oder Monate? Oder ich meine, das ist ja alles immer eine Sache von Entscheidung treffen, dann das alles heranschaffen und so weiter. Und wenn wir von Manpower sprechen, muss man ja auch im Mindset einmal überhaupt ansetzen, dass eben, wie du gerade gesagt hast, freiwillig Menschen überhaupt das als ihren Beruf wählen.
Also in Österreich haben wir hier sehr gute Rahmenbedingungen, weil wir noch eine Wehrpflicht haben. In Deutschland gibt es ja die Debatte, zumindest teilweise eine Art Wehrpflicht einzuführen wieder. Ich glaube, das ist eine Debatte, um die andere Streitkräfte in Europa nicht herumkommen werden. Solch ein Prozess kann mehrere Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte dauern. Ich glaube, wir müssen hier realistisch sein. Ja? Und wie so eine Streitmacht ausschaut oder eine Streitkraft, eine effektive in der Zukunft, ich glaube, ganz wichtig zu verstehen ist, dass Kriege an sich mit Reserven gewonnen werden. Das heißt also, wenn man auf eine gut ausgebildete, gut trainierte Reserve setzt, ja, von mehreren 10.000 Mann im Fall Österreichs oder mehreren 100.000 Mann. Also ich schreibe ja mein Buch, das Deutschland ungefähr angepasst an verschiedene Szenarien, die ich beschreibe, 200.000 bis 300.000 Mann in der Reserve braucht. Im Moment hat Deutschland ungefähr 30.000 Mann in der Reserve und das Durchschnittsalter ist, glaube ich, 50 in einigen Einheiten. Also das sind jetzt nicht die jungen Soldaten, die in der Reserve dienen und die dann wirklich den Infanterieangriff im Schützengraben quasi durchführen können. Aus Altersgründen alleine. Und ich glaube, das Personalproblem ist etwas, was uns wirklich begleiten wird. Einige Jahre. Und ich glaube auch nicht, dass da Technologie großartig Abhilfe schaffen kann, weil da wird immer oft erwähnt, wie es auch ja ist in der Wirtschaft, ja, dass künstliche Intelligenz und gewisse Prozesse, dass man hier nicht mehr die Mannstärke braucht in den Streitkräften. Eben durch meine Reisen in der Ukraine zum Beispiel sehe ich, dass das Gegenteil der Fall ist, dass vieles von dem modernen neuen Gerät, das eingesetzt wird an der Front, braucht ganz viele Leute im Hinterland, die das warten, die das eben wirklich überwachen, reparieren auch. Also du brauchst auch ein irrsinnige vieles Know-how, um da Dinge mittlerweile zu reparieren. Also du brauchst, glaube ich, einen Programmierer oder Software-Engineer, wie man im Englischen sagt, teilweise an der Front oder eben in militärischen Einheiten in Zukunft. Aber das Ganze verschiebt sich einfach. Ich glaube, du brauchst die genau gleiche Anzahl von Truppen, aber anstatt, dass du eben, weiß nicht, 30% von deinen Truppen in der Kampftruppe hast, ja, also die Soldaten, die dann an der vordersten Frontlinie sind und kämpfen, hast du vielleicht in Zukunft nur mehr 20% oder 10%. Dafür hast du viel mehr Soldaten in deiner sogenannten Führungs- oder Einsatzunterstützungstruppe oder Kampfunterstützungstruppe. Das sind so die drei Kategorien, die großen in Landstreitkräften im Allgemeinen.
Jetzt ist für mich immer sehr spannend, mit dir zu sprechen und auch deinen Blick auf die Dinge zu hören, weil ich mich ehrlich gesagt auch bis zum Ausbruch des Ukraine-Krieges auch wenig mit diesen Themen beschäftigt habe. Und jetzt haben wir morgen den Nationalfeiertag, ein Tag, wo ja traditionell am Heldenplatz das Bundesheer, das Österreichische, sich präsentiert. Und ich hatte ehrlicherweise immer zu diesem Tag und zu diesem Schaulaufen ein sehr, sehr, wie soll ich sagen, nicht einmal gespaltenes Verhältnis, sondern ein sehr eindeutig negatives Verhältnis, sage ich ganz offen, weil ich überhaupt keinen Bezug zum Bundesheer habe und eben auch immer fand, boah, da dieses Kriegsspielzeug zeigen und so. Aber auch durch die Auseinandersetzung mit dir und auch das Lesen des Buches ist mir klar geworden oder wird mir klar, dass das natürlich auch alles damit zusammenhängt und dass man sich da vielleicht auch ein bisschen zu einfach macht, wenn man das so sieht. Jetzt frage ich dich, wie siehst denn du den Nationalfeiertag und begehen wir den richtig mit diesem ganzen Zinnober? Oder würdest du dir da was, oder ist das egal, weil
ich glaube, mit der Frage machst du hier eine ganz große Box auf oder ein ganz ein großes Thema. Da könnte man wahrscheinlich stundenlang darüber reden. Ich glaube, grundsätzlich ist es wichtig, dass man den sogenannten Wehrwillen, und das ist ja auch eine Art Unwort, weil natürlich sind alle diese militärischen Ausdrücke bei uns teilweise vergiftet durch die Wehrmacht beziehungsweise das Dritte Reich und die schrecklichen Verbrechen, die damals passiert sind. Aber es ist nun mal ganz wichtig und ich beschreibe das auch in meinem Buch, dass sich Krieg an sich oft durch den Willen definiert. Also das heißt eben, es reicht nicht, dass man eine Streitkraft hat, die gut ausgebildet ist, die das modernste Gerät hat, die aber nicht den Willen hat zum Kämpfen. Und das hat man sehr gut gesehen 2021 zum Beispiel in Afghanistan, wo die gut ausgebildete und technologisch überlegene Armee der Regierung eben in Kabul gegenüber den Taliban-Aufständischen innerhalb von wenigen Tagen verloren hat, nach fast 20 Jahren Krieg, ja. Und das müsste man im Hinterkopf behalten. Und ich glaube, das grundsätzliche Problem, das wir haben, was Streitkräfte betrifft, ist, dass Streitkräfte in unserer postheroischen Gesellschaft im Westen noch immer etwas Heroisches haben müssen. Also man braucht eine gewisse Heldenverehrung. Man hat ja auch Tapferkeitsmedaillen. Es wird ja auch ein bisschen so diese Gewaltanwendung quasi glorifiziert. Natürlich wird das verpackt eben und wird anders irgendwie definiert heutzutage. Aber wenn man in einer Kampftruppe ist, ist die Aufgabe natürlich kämpfen. Ja. Dazu gehört ein gewisses Aggressionspotenzial und ein gewisses Potenzial eben oder ein Wille eben, dass man eben gewisse Sachen tut. Und das ist natürlich etwas, was man nicht jeden Tag eben mit Thema als Zivilist oder als Zivilistin nicht jeden Tag konfrontiert werden will. Und ich kann ganz gut verstehen, wenn du sagst, ich schaue mir keine Panzer an, die auf der Ringstraße runterrollen, weil letztendlich alles, was du dort siehst und ich sehe das immer wieder und habe das auch oft thematisiert. Das sind Instrumente, die eigentlich nur eine einzige Aufgabe haben, Menschen zu töten oder zu verwunden. Und die meiste Zeit auch noch junge Burschen, wenn es gut geht, ja, wenn sie nicht Zivilisten treffen, im besten Alter und einen bleibenden seelischen Schaden auch verursachen, selbst wenn man so etwas überlebt. Und das sind keine guten Dinge und ist etwas ganz Schreckliches. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass wir nun einmal in diesem internationalen System leben, wo es eben potenzielle Aggressoren gibt, wo eben Werte es gibt, die es sich lohnt zu verteidigen. Und ich glaube, meine einzige Antwort ist, der 26. Oktober für mich symbolisiert einerseits eben das Verhältnis der Bewohner, Bewohnerinnen dieses Landes, vor allem der Bürger und Bürgerinnen dieses Landes mit dem Staat Österreich. Als Bürger, als Bürgerin habe ich ganz, ganz viele Rechte. Ich habe aber auch einige Pflichten. Und für mich persönlich nehme ich es als eine Pflicht, in einem Ernstfall Österreich auch mit der Waffe in der Hand zu verteidigen. Jetzt nicht in diesem altgebackenen Begriff, dass ich an der Grenze stehe und mit dem Gewehr vielleicht schieße oder irgendwas. Die Gefahren sind multidimensionaler. Es gibt Gefahren in allen möglichen Variationen, hybride Kriegsführung, Cyberangriffe, Desinformationskampagnen. Und ich glaube, die Hauptaufgabe vom Nationalfeiertag sollte eigentlich sein, dass wir uns mit dem Thema Sicherheit etwas besser auseinandersetzen. Das muss nicht zwangsläufig militärische Sicherheit sein. Das ist nur mein Themengebiet in dieser Hinsicht. Ja.
Aber wenn du jetzt von Bedrohungen sprichst, die es gibt, potenzielle und multidimensional, genau, dann würden dir ja jetzt viele auch wieder darauf sagen, naja, wieso? Wir sind ja neutral und wir haben ja irgendwie da Ewe, wir halten uns ja raus. Jetzt haben wir schon den Nationalfeiertag erwähnt. Morgen ist es natürlich immer das Thema Nationalfeiertag und Neutralität, NN. Wie hängt das zusammen und was sagst du diesen Menschen drauf?
Das allererste, was ich sage, ist, dass die Neutralität natürlich uns nicht beschützt in irgendeiner Weise. Wir haben nur sehr viel Glück gehabt in den letzten Jahrzehnten. Das hat nichts mit kluger Politik zu tun gehabt oder in irgendeiner Weise mit ja der Neutralität, eben, die uns in irgendeiner Weise hier besser dastehen hat lassen. Nein, wir hatten irrsinnig viel Glück, dass in Österreich noch nie wirklich was passiert ist seit dem Anfang der Zweiten Republik. Natürlich haben wir schon einiges richtig auch gemacht in der Vergangenheit, aber ich glaube, grundsätzlich müssen wir hier eine Debatte oder einen Dialog haben. Und was mich sehr stört, und das möchte ich schon immer wieder unterstreichen, so gut wie aus jeder politischen Fraktion, mit der ich über militärische Fragen rede, haben die, wie sagt man, one voice für die Öffentlichkeit und one voice für die internen Diskussionen, was die Neutralität betrifft. Die wissen sehr wohl, dass es die Neutralität, so wie sie sie nach außen verkaufen, nicht mehr existiert. Ja? Und das, finde ich, ist keine gute strategische Kultur. Weil strategische Kultur ist eigentlich das, was hilft, eine gute Sicherheitspolitik eben zu definieren und dann auch umzusetzen. Ja? Also die Rahmenbedingungen, auch die geistigen Rahmenbedingungen zu setzen, eben weg von diesem Opportunismus.
Also du meinst eigentlich, man müsste viel ehrlicher und offener über diese ganze Debatte sprechen.
Das wollte ich jetzt gerade noch sagen, ja. Also ein ehrlicher und offener Dialog.
Reinen Wein einschenken und sagen, die Welt hat sich verändert, wir sind nicht...
Genau.
Wir sind ja auch nicht, das wissen wir ja eh, das wird ja dann eh immer in diesen Debatten, weil wir sind auch durch den EU-Beitritt und diverse andere Dinge ja auch nicht
so neutral. Einfach eine offene Diskussion, genau. Und das heißt nicht, und das ist das Totschlagargument, dass wir in die NATO müssen. Ich möchte nur eine Debatte und eine Diskussion und letztendlich auch reinen Wein, klaren Tisch. Neutralität schützt uns nicht. Was uns schützt, ist eine gut durchdachte, strategisch ausgelegte Sicherheitspolitik, die eben aus militärischer Stärke, konventioneller Abschreckung einerseits besteht, andererseits eben Außenpolitik, Diplomatie, Integration, tiefere in der Europäischen Union, vielleicht eine engere Anbindung auch an die NATO. Das macht aus rein militärischer Perspektive einfach Sinn. Es spart uns auch eine Menge, Menge Geld. Also jene Fraktionen, die zum Beispiel raus aus Sky Shield will, das ist purer Populismus, hat nichts mit der militärischen, mit dem militärischen Nutzen zu tun und würde uns wahrscheinlich auch viel mehr Geld kosten unterm Strich, ja? Und uns unsicherer machen.
Ja. Ich habe noch so wahnsinnig viele Fragen, aber zwei Blöcke würde ich noch ganz gern kurz ansprechen. Das eine ist die USA, natürlich wegen der kommenden Wahl. Du hast ja dazu auch schon viel gesagt, unter anderem auch in diesem Mittagsjournal-Interview, das ich wirklich gut fand, und auch im Buch. Die Rolle der USA ist natürlich wahnsinnig spannend. Momentan hat man den Eindruck, auch durch den Krieg im Nahen Osten. Sie sind ein bisschen abgelenkt. Die Ukraine ist nicht mehr ganz im Fokus. Gleichzeitig sagst du, ohne die USA geht auch in der Ukraine nichts, weil das einfach so ein wichtiger Partner ist. Jetzt frage ich dich, was bedeutet denn die Wahl am 5. November für die Ukraine und den Krieg der Ukraine, auch im Blick aufs Jahr 2025?
Nun, ich glaube, sie hatte schon indirekt einen Einfluss auf das Kriegsgeschehen, weil ich glaube, eben bevor Biden zum Beispiel gesagt hat, dass er zurücktreten wird als Präsidentschaftskandidat, war, glaube ich, eine Ursache für die ukrainische Operation in Kursk, also diesen Angriff auf russisches Territorium eben, dass man verhindern wollte, dass wenn Trump eben ins Weiße Haus einzieht im Januar 2024 und damals eben vor dem 25. Antritt von Harris, 25, pardon, hat es sehr stark danach ausgesehen, laut Umfragewerten, dass man nicht vor vollendeten Tatsachen von einer Trump-Regierung gestellt wird. Ja. Ich glaube, der Krieg hat insofern relativ wenig Einfluss auf den Ausgang der Wahl in den USA, aber gleichzeitig hat die Wahl enormen Einfluss natürlich auf den Krieg. Und ich glaube, dass ohne amerikanische Militärhilfe es sehr schwierig sein wird, dass die Europäer die Lücken füllen, auf militärischer Seite zumindest. Und es gibt auch relativ geringen politischen Willen, diese Lücke eben zu füllen. Es wird nicht reichen, die ukrainische Wirtschaft eben weiter zu finanzieren oder Finanzhilfe zu leisten und humanitäre Hilfe zu leisten. Hier geht es wirklich darum, einen hochkonventionellen Krieg eben zu unterstützen gegen eine der mächtigsten Militärmächte eben der Welt.
Also, aber kann man einen Unterschied antizipieren? Wie würde Kamala Harris mit dem Krieg umgehen? Wahrscheinlich würde sie Joe Bidens Strategie fortsetzen.
Ich gebe dir ein konkretes
Beispiel. Wie wäre es beim Trump?
Ich gebe dir ein konkretes Beispiel, ja. Und das erwähne ich auch in meinem Buch. Was eben wegen dieser sich veränderten Rolle der USA im internationalen System abbilden wird in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Ja. Unabhängig, wer im Weißen Haus sitzen wird. Ja, wir sind hier in einem Umbruch auch in den USA, weil es dort nicht diesen sicherheitspolitischen Konsens mehr gibt, den es mal gab, über die Rolle der USA in der Welt. Ja.
Früher also, hat man gedacht, die USA ist das Weltmilitär.
Dieser riesige Flugzeugträger, der im Atlantik immer so quasi uns schützen kann, direkt oder indirekt. Ja. Oder auch als Bedrohung wahrgenommen wird, wenn du
der Gegner bist.
Ja. Das gibt es nicht mehr. Die Amerikaner haben ein irrsinniges Kapazitätenproblem innerhalb ihrer Streitkräfte auch. Also sie können nicht mehr in Asien, im Nahen Osten und in Europa gleichzeitig kämpfen. Das ist einfach ein Faktum. Aber was viel wichtiger ist politisch jetzt zwischen Harris und Trump, der Unterschied ist, dass, glaube ich, wenn Trump gewählt wird und er jetzt da die Ukraine zwingen will, einen Waffenstillstand einzugehen 2025, ja, zu sehr ungünstigen Bedingungen, die Chancen sehr groß stehen, dass es dann in einigen Monaten oder einigen Jahren danach einen Nachfolgekrieg geben wird. Wenn Harris jetzt da sagen würde, sie unterstützt die Ukraine und segnet zusätzliche Hilfspakete ab. Wir müssen ja auch schauen, wie die Wahl ausgeht im Kongress natürlich. Das ist sehr wichtig auch für die Ukraine-Hilfe. Das wird oft nicht so bedacht, ja, ob eben neue Hilfspakete hier geschnürt werden können. Dann reduziert sich die Chance vielleicht auf einen Nachfolgekrieg. Aber im Allgemeinen, glaube ich eben, müssen wir damit rechnen, dass wir in ein Zeitalter kommen, wo es mehr Krieg und Konflikt gibt, vor allem diese Nachfolgekriege, weil wir in einer neuen multipolaren Ordnung sind, die solche Kriege begünstigen, aus dem einfachen Grund, weil wenn es nicht einen Hegemon, also eine führende Macht wie die USA gibt, die eben zum Beispiel einen Waffenstillstand überwachen wollen, beziehungsweise die ein Garantor sind, dass weder die Russen noch die Ukrainer während dieser Zeit eben die Waffen wieder aufgreifen, dann ist das gegenseitige Misstrauen natürlich so, dass beide Seiten sehr schnell wieder eskalieren können militärisch, ja, weil es eben kein Vertrauen gibt. Das ist einfach ein Faktum nach solch einem Krieg mit diesen ganzen Kriegsverbrechen und Hunderttausenden Toten und Verletzten. Daher, ja, wäre das Wichtigste, was ich mitnehme für die Wahl.
Okay.
Entscheidung.
Dein Buch ist ja in drei Teile gegliedert. Einerseits der erste Teil, warum der Krieg wieder zurück ist. Der zweite Teil, was wir über den Krieg wieder lernen müssen. Das ist ein bisschen das, was wir am Anfang stark besprochen haben, aufrüsten und so weiter. Und dann endest du mit den Kriegen der Zukunft. Das heißt, das, was du jetzt gerade gesagt hast mit diesem Zeitalter der Kriege und Fortsetzen oder auch Konflikt zwischen Russland und der Ukraine, nehme ich an, hängt damit zusammen. Ich würde jetzt noch gern von dir wissen, mit welchen neuen Kriegen, wie du es selber beschreibst, im Buch ist denn zu rechnen in den nächsten Jahren?
Natürlich kann ich jetzt da nicht Kriege voraussagen. Ja. Ich sage nur unter anderem eben, dass wenn ein Frieden zu ungünstigen Bedingungen in der Ukraine geschlossen wird, kann es natürlich so sein, dass es dort einen Nachfolgekrieg geben wird. Es kann natürlich auch sein, dass Russland die Gunst der Stunde ausnützt mit einem neuen hochgerüsteten Heer, das vor allem gut ausgebildet ist, weil es sehr viel Erfahrung aus dem Krieg in der Ukraine mitgenommen hat. möglicherweise probiert, eben das brüchige NATO-Bündnis zu brechen oder eben die Glaubwürdigkeit zu unterminieren. Da habe ich eben ein paar Szenarien im Buch drinnen, was vor allem das Baltikum betrifft. Es kann aber auch einen Konflikt eben geben im Nahen Osten wieder, mit Iran selbstverständlich und Israel, wo die USA hineingezogen werden oder andere Staaten. Also ich glaube, hier aufzulisten, wo es vielleicht einen Krieg geben wird, ist nicht sehr hilfreich. Ostasien selbstverständlich auch, die Taiwan-Frage. Vielmehr sei gesagt, dass das internationale System im Allgemeinen zwischenstaatliche Kriege begünstigt in den nächsten Jahren. Mhm. Das ist einfach ein Faktum. Und das werden wir wahrscheinlich auch so erleben. Das bedeutet aber nicht eben, und ich glaube, das möchte ich eben ganz, ganz genau hier noch einmal erwähnen, oder es ist wichtig, das zu unterstreichen. Im deutschsprachigen Raum vor allem sehen wir Krieg oft als eine Naturkatastrophe, etwas, was plötzlich über uns hereinbricht, wo wir nicht genau wissen, warum es überhaupt passiert, und es ist totale Vernichtung, Zerstörung, und es ist wie ein Orkan, der durchfegt, alles eben zerreißt und zersprengt. Und ich halte dagegen, dass wir eben durch eine kluge Sicherheitspolitik erstens einmal die Chancen minimieren können, dass Kriege, selbst wenn wir in einem System leben, die diese begünstigen, wirklich zur vollen Stärke sich entfalten. Dass zweitens eben dieser Krieg nicht verhindert werden kann. Und dass drittens wir diesen Krieg auch, und das ist ja wirklich ein Sakrileg, wenn man das sagt im deutschsprachigen Raum, auch einen Krieg gewinnen kann. Hm. Natürlich aus einfachen Grund. Wenn man an die Geschichte der Weltkriege denkt, zum Beispiel bei uns. Aber das gemeinsam, glaube ich, ist ganz wichtig eben zu verstehen. Und das möchte ich eigentlich den Leser, der Leserin von meinem Buch mitgeben. Mm.
Du warst in den letzten Jahren öfter in der Ukraine und bist jetzt auch wieder auf dem Weg dorthin. Kannst du uns zum Schluss noch ganz kurz sagen, was dich dort erwartet und was du dort eigentlich genau machst? Also was macht ein Militäranalyst, wenn er in ein Kriegsland fährt?
Mit ganz vielen Leuten sprechen, hauptsächlich Interviews mit verschiedenen Soldaten, Offizieren, Unteroffizieren von verschiedenen Einheiten, verschiedenen Waffengattungen, teilweise militärische Entscheidungsträger höherer Ränge, aber auch politische Entscheidungsträger. Man sammelt einfach viele Informationen, um ein gewisses Bild über die Situation zu bekommen und dann eben auch mit dieser Information eben versuchen eben, den Krieg oder die Kriegsführung dort so objektiv wie es geht zu analysieren.
Und wer ist dann sozusagen auch dein Abnehmer für diese Information? Also wem berätst du da oder wem gibst du diese Informationen weiter?
Es sind ganz viele politische Entscheidungsträger. Teilweise fließt aber meine Arbeit hauptsächlich ein darin, eben wie man die Streitkräfte der Zukunft strukturiert und aufbaut. Im Vergleich eben zur Wirtschaft gibt es im Kriegswesen oder in meinem Feld der Militäranalyse oder bei Streitkräften an sich ja nicht dieses Trial and Error, dass man quasi ein Produkt irgendwann einmal in den Markt hineinwirft und schaut, wie es eben funktioniert und dann ein bisschen also die Marketingstrategie vielleicht verbessert oder die Strategie eben neu überdenkt, weil irgendwas nicht eben nach einer Testphase nicht geklappt hat. Im Krieg, in der Kriegsführung gibt es keine Testphase. Also man operiert eigentlich als Streitkraft oder als Militär immer so, als ob man Tischtennis gegen die Wand spielt. Daher ist es wichtig, wenn ein Konflikt ausbricht, eben, dass man hier eben probiert, das Kriegsgeschehen sehr genau zu verfolgen und das quasi so als eine Art Testbett für seine eigenen Konzepte, für seine eigenen Strukturen, für seine eigenen Militärdoktrinen eben zu verwenden. Das mag sehr brutal klingen, aber das ist eben ein Faktum, dass man probiert eben von Kriegen, die stattfinden, wo die eigene Streitkraft, die eigene Armee nicht involviert ist, Lektionen eben mitzunehmen, um dadurch eben die Strukturen eben zu ändern und sagen, okay, wir haben gesehen, dass in diesem Konflikt, weiß nicht, Drohnen eine große Rolle spielen. Wir haben hier keine wirklichen Drohneneinheiten bei uns. Vielleicht sollten wir überlegen, dass wir da jetzt da was aufbauen, Oder wir haben gesehen, dass das und jenes Kriegsgerät nicht gut funktioniert hat oder diese Taktik nicht gut funktioniert hat, wie die Soldaten dort eingesetzt sind. Vielleicht sollten wir da auch etwas ändern. Das ist eigentlich so meine Hauptaufgabe, Also es ist sehr nüchtern Militäranalyse.
Okay. Ich hätte noch sehr, sehr viele Fragen mitgebracht und hoffe sehr, dass wir ein andermal dazu kommen, dass wir also auch konkreter nochmal über Ukraine und den Ausgang des Krieges sprechen. Aber ich danke dir jetzt mal sehr für diese Erzählungen und für die Antworten und wünsche alles Gute mit dem Buch.
Vielen Dank noch einmal für die Einladung.
Ja, und Sie wissen, was jetzt noch folgt. Ein Hinweis auf Updates und Analysen, die Sie natürlich rund um die Uhr auf unserer Webseite diepresse.com finden können. Heute will ich Sie aber auch ganz besonders auf unsere prall gefüllte Feiertagsausgabe aufmerksam machen, die Sie bereits morgen am 26. Oktober erwartet. Es ist eine vorgezogene Presse am Sonntag. Mit 68 Seiten ist sie auch um einiges dicker als sonst. Und wir widmen uns darin vor allem jenen Dingen, die in und aus Österreich gelungen sind. Lesen Sie uns, hören Sie uns. Bei den Podcasts geht das derzeit noch ein bisschen einfacher, denn seit kurzem finden Sie alle unsere Podcast-Marken gebündelt in einem eigenen Kanal auf YouTube unter Die Presse Podcasts. Den Link dazu stelle ich Ihnen in die Shownotes dieser Folge. Ansonsten bleibt mir nur mal Ihnen ein wunderbares Wochenende zu wünschen und für alle, die es gilt, auch einen guten Start in die Herbstferien.